NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Nachdem am 14. Februar ein Amokläufer an einer Highschool in Florida 17 Jugendliche und Erwachsene erschossen hatte, erlebten die schockierten amerikanischen Fernsehzuschauer etwas Ungewohntes. Vor die Kameras trat nicht wie üblich ein Polizist, der lediglich den Tathergang schilderte und zu Gebeten aufrief, sondern der zuständige Sheriff Scott Israel forderte strengere Waffengesetze und solidarisierte sich mit dem Kampf der Highschool-Schüler gegen die Waffenlobby. Der erste jüdische Sheriff des Bundesstaates Florida wird seitdem massiv angegriffen, doch er steht nicht allein. Die Bewegung wächst und auch die meisten jüdischen Organisationen unterstützen die Forderung nach Beschränkung des Verkaufs von Schnellfeuerwaffen. Die Dachverbände der Konservativen und der Reformjuden haben entsprechende Aufrufe verfasst. An der betroffenen Schule waren 5 Juden unter den Opfern. Viele der Aktivisten, die jetzt Washington unter Druck setzen, sind jüdisch. Ihr Engagement ist sozial und politisch, vermutlich weitgehend unabhängig von Religion. Doch es widerlegt einmal mehr das Vorurteil, Juden seien weniger friedliebend als Christen. Was das jüdische Gesetz, die Halacha, zum Tragen und Benutzen von Waffen sagt, darüber hat Rabbiner Jehoshua Arends kürzlich in der Jüdischen Allgemeinen geschrieben. Rabbiner Arends, der Schutz des Lebens sei oberstes Gebot im Judentum, sagen sie. Doch wie weit darf man sich nach jüdischer Vorstellung bewaffnen, um das eigene Leben oder das Leben anderer zu schützen?
Also es ist tatsächlich eine Gratwanderung. Also wir müssen sehen, dass auf der einen Seite Waffenbesitz erlaubt ist und das auch tatsächlich für die eigene Selbstverteidigung und auch übrigens zum Schutz anderer, nicht nur meines eigenen Lebens, sondern auch dem Schutz anderer, es erlaubt ist, Gewalt anzuwenden, wenn es notwendig ist. Und wenn es sogar notwendig ist, dann ist es nicht nur erlaubt, sondern sogar ein Gebot, dort einzuschreiten und sich selbst oder jemand anders auch zu schützen. Das lesen wir schon in der Bibel. Dort heißt es im 2. Buch Mose, Kapitel 22, Vers 1, wenn ein Dieb ergriffen wird beim Einbruch und dabei geschlagen wird, dass er stirbt, so liegt keine Blutschuld vor. Das heißt also, es ist Notwehr, das bedeutet also, wir haben hier mildernde Umstände aufgrund einer Notwehrsituation.
Ja gut, aber jetzt geht es ja um moderne Waffen, es geht um Schnellfeuerwaffen, es geht um Waffen, die man im Grunde offensiv einsetzt. Was nutzt Ihnen die Bibel, was nutzt Ihnen der Talmud, die ja zu solchen Waffen überhaupt nichts enthalten? Wo kriegen Sie da den aktuellen Bezug rein?
Also natürlich Schnellfeuerwaffen, wie wir es kennen, gab es nicht, aber tatsächlich wurde auch schon vor 2000 Jahren im Talmud dieselben Fragen diskutiert. Also wir haben dort eben dann zum Beispiel die Diskussion über einen sehr gefährlichen Hund, den man eben ankettet und dann eben für die Sicherheit nehmen kann. Und dort heißt es eben zum Beispiel, man muss ihn eben angekettet halten, man darf ihn aber vielleicht in gefährlichen Gegenden in der Nacht freilassen. Also man sieht schon, auch da gab es gewisse Regeln, wie gehe ich mit diesem gefährlichen Hund um, der mich ja eben schützen soll.
Und jetzt ist aber doch auch die Frage, wer darf solche Hunde oder wer darf heute solche Schnellfeuerwaffen haben? Ich meine, da kommen Schüler an Waffen für Massenmord.
Also tatsächlich gibt es da auch im Talmud eine Diskussion, die eigentlich sehr, sehr modern anklingt. Nämlich da geht es ganz konkret um einen Waffenbesitz und Waffenverkauf. Und da heißt es eben in Avodah Zarah 15b, ich zitiere einfach mal, ferner wird gelehrt, man darf Götzendienern keine Waffe und kein Waffengerät verkaufen. Und wie es verboten ist, Waffen an Götzendiener zu verkaufen, ebenso ist es verboten, sie an einen jüdischen Straßenräuber zu verkaufen. Also das bedeutet, Personen, die zum Beispiel vorbestraft sind, die sonst irgendwie auffallen, sicherlich auch Menschen, die irgendwie gefährlich sind oder vielleicht auch psychisch nicht geeignet sind, denen darf man keine Waffen verkaufen, selbst wenn sie vielleicht noch nicht als Mörder verurteilt wurden oder man nicht konkret weiß, dass sie das für einen Mord anwenden oder verwenden, diese Waffe, weil es sein könnte, dass sie etwas Gefährliches tun.
Wie beurteilen Sie denn die Frage von bewaffneter Selbstverteidigung in Deutschland? Also es gibt ja hier ein staatliches Gewaltmonopol, aber gerade viele Juden, die sich fürchten vor Übergriffen, wollen sich darauf auch nicht mehr ausschließlich verlassen.
Also einerseits muss ich sagen, ich vertraue da einerseits der Polizei und dann auch unseren eigenen Sicherheitsdiensten, die wir als jüdische Gemeinden haben. Das funktioniert also sehr, sehr gut. Und die Polizei und auch unsere Security, die sind bewaffnet und die sollen das auch sein. Und die wissen auch, wie sie verantwortungsvoll mit Waffen umgehen. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich denke, wir brauchen uns deshalb eigentlich nicht unbedingt selbst zu bewaffnen. Also ich selbst trage auch keine Waffe. Man kann natürlich auch eine Selbstverteidigungstechnik lernen, wie beispielsweise Krav Maga. Das ist so ein israelischer Kampfsport, den es gibt, den auch viele junge Frauen generell erlernen. Also da geht es gar nicht um die Frage, ob jüdisch oder nicht jüdisch. Man kann vielleicht eben auch, wie gesagt, ein Pfefferspray oder vielleicht eine Gaspistole zur Selbstverteidigung dabei haben. Und ich verstehe schon, wenn sich da einige Jüdinnen und Juden auch Gedanken machen. Aber ich glaube, da sind wir vielleicht auch nicht mehr gefährdet als andere Gruppen, wie jetzt zum Beispiel auch junge Frauen.
Das war Rabbiner Jehoshua Arends, Gemeinderabbiner in Darmstadt und Mitglied der orthodoxen Rabbinerkonferenz, zur Frage von Waffenbesitz aus Sicht des jüdischen Religionsgesetzes. Das Gespräch wurde vor der Sendung aufgenommen. Wir stellen gleich eine neue CD mit alten sephardischen Liedern vor, die der hannoversche Kantor Asaf Levitin eingespielt hat. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Joel Berger aus Stuttgart den Wochenabschnitt der Tora, der 5 Bücher Mose, auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Der polnische Präsident Andrzej Duda hat sich für eine antijüdische Kampagne vor 50 Jahren in Polen entschuldigt. Bitte verzeihen Sie der Republik und dem Polen von damals, erklärte Duda bei einer Gedenkveranstaltung mit Vertretern der jüdischen Gemeinde. Die kommunistische Regierung hatte 1968 eine Hetzkampagne entfacht, Tausenden Polen jüdischer Abstammung den Pass abgenommen und ihnen Papiere überreicht, die nur zur Ausreise berechtigten. Sie wurden als staatsfremde Zionisten diffamiert und beschuldigt, für Proteste gegen das Regime verantwortlich zu sein. Nach Rheinland-Pfalz wird auch Baden-Württemberg einen Antisemitismusbeauftragten berufen. Der Landtag in Stuttgart erteilte der Landesregierung einen entsprechenden Auftrag. Er solle Maßnahmen koordinieren, Ansprechpartner sein und die Gesellschaft für das Thema sensibilisieren, hieß es in einer Resolution. Die AfD enthielt sich, prangerte aber an, dass die sogenannten Kartellparteien massenhaft Antisemiten ins Land gelassen hätten. Kritik an Antisemitismus in ihren Reihen wies die Partei zurück. Der Musiker Peter Maffay fordert von Künstlern in Deutschland eine deutliche Positionierung gegen Extremismus und Rechtspopulismus. Alle, die Inhalte multiplizieren, seien aufgefordert, sich zu positionieren, sagte Maffay der Wochenzeitung Jüdische Allgemeine. Es sei wichtig, dass es Leute gebe, die die Funktion von Ausrufezeichen oder Leuchttürmen übernehmen, wenn das Land seinen gesellschaftlichen Konsens verliere. Dabei müsse nicht allein der Rechtsextremismus Sorge bereiten, sondern auch religiös begründeter Extremismus und Fanatismus jeder Couleur. Maffay wird übermorgen für sein Engagement gegen Antisemitismus und Rechtsradikalismus mit der Buber-Rosenzweig-Medaille des Deutschen Koordinierungsrats der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit geehrt. Die niedersächsische Landesregierung hat ihre Verbandsanhörung zu dem geplanten neuen Feiertag im Land gestartet. Bis zum 17. April sollen insgesamt 33 Organisationen schriftliche Stellungnahmen zu einem Gesetzentwurf vorlegen, der den Reformationstag am 31. Oktober künftig als arbeitsfreien Feiertag vorsieht. Auch drei islamische Verbände und zwei jüdische Landesverbände sollen Stellung beziehen. Der jüdische Verbandsvorsitzende Michael Fürst gehört zu den schärfsten Kritikern des Vorschlags des Ministerpräsidenten. Er wies mehrfach auf die judenfeindlichen Ausfälle des Reformators Martin Luther hin. Soweit die Meldungen.
Jüdische Musik, das sind nicht nur Gebete, jiddische Lieder und Klezmer. Asaf Levitin, Opernsänger und Kantor der liberalen Gemeinde Hannover, hat gerade 24 Lieder in Ladino neu eingespielt. Über 500 Jahre lang war das dem Spanischen verwandte Judenspanisch oder Ladino die Sprache der aus Spanien vertriebenen sogenannten sephardischen Juden. Der jüdische Musikwissenschaftler Alberto Hemsi hat sie vor allem in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts gesammelt und bearbeitet. Die neue CD Coplas Sephardis ist die erste von insgesamt 3 CDs, die das Europäische Zentrum für jüdische Musik in Hannover anlässlich des 120. Geburtstags von Alberto Hemsi veröffentlicht. Igal Avidan berichtet.
Vor 10 Jahren erhielt der Kantor Asaf Levitin eine CD. Die Kompositionen, die er hörte, veränderten sein Leben. Levitin verliebte sich sofort in die Volkslieder, in der Sprache der sephardischen Juden, Ladino.
Und die waren einfach Musik von der feinsten Qualität. Und ich dachte, es kann gar nicht sein, dass man es nicht kennt. Und ich habe gesagt, erst müssen wir das machen. Also ein Zyklus davon haben wir wirklich im Konzert gesungen und seitdem war ich auf der Suche.
Asaf Levitin suchte nach den Werken, die der jüdische Komponist und Musikforscher Alberto Hemsi in den Ländern des früheren Osmanischen Reiches zwischen den Weltkriegen retten konnte. Hemsi wurde 1898 geboren, unweit von Izmir. Seine Familie stammte aus Italien und daher war er italienischer Staatsbürger und konnte am Konservatorium in Mailand studieren. Nach dem Ersten Weltkrieg begann er, sephardische Gesänge zusammenzutragen. Zuerst im Kreis seiner Familie und seiner Freunde. Später erweiterte er seine Sammlung durch Forschungsreisen nach Istanbul, Thessaloniki, Rhodos und Alexandria. In der damals kosmopolitischen Hafenstadt war Hemsi musikalischer Direktor der großen Synagoge. In Alexandria brachte er ab 1932 im eigenen Verlag die ersten 5 Notenbände seiner judäo-spanischen Klavierlieder mit seinen originellen Bearbeitungen heraus. Die 5 weiteren Notenbände erschienen viel später in Paris, wohin Hemsi 1956 vor dem ägyptischen Nationalismus fliehen musste. Die wenigsten Strophenlieder auf Ladino Coplas haben einen direkten Bezug zum Judentum, sagt Sänger Asaf Levitin.
Die Themen sind sehr unterschiedlich. Sehr viele Hochzeitslieder, Liebeslieder aller Art. Es gibt auch ein paar liturgische Lieder. Ansonsten gibt es Lieder, die zum Beispiel also für Feiertage sind. Es strotzt eigentlich vor Freude, von Sensualität, Beziehungen, Verlangen, schöne Frauen. Und er fand die Melodien einfach reizend.
Zum Beispiel das Lied »Lass mich meine Gattin dir etwas kaufen«.
Mercar vos quiero la mi mujer, mercar vos quiero un par de chuecos, que tu erto no me te chueco, con esto la mi mujer, echemos el tiempo en el beber.
Die vielversprechende Shoppingtour in Thessaloniki findet niemals statt. Dafür wird nach jeder Strophe angestoßen. Alberto Hemsi sammelte auch einige Lieder für jüdische Feiertage, zum Beispiel Echad Miodea, das zum Ende der traditionellen Mahlzeit zu Pessach gesungen wird, damit die Kinder aufwachen. Auf der ersten CD findet man ein einziges liturgisches Lied, das sephardische Juden vor allem am Schabbat singen.
Es ist wirklich ein Gebetstext, das Brich Shmei, also was man vor der geöffneten Lade sagt am Schabbat, ein Gebet auf Aramäisch, wurde auf Ladino übersetzt.
Bendito su nombre del Signore del mundo, bendita tu corona e tu lugar.
Ladino überlebte 500 Jahre lang im Osmanischen Reich, in dem die Bevölkerung in eigenständigen Religionsgemeinschaften lebte. Denn der Staat garantierte die freie Religionsausübung, auch die der Juden. Erst nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches begann die Assimilation und die Flucht der Juden. Vernichtet wurden die Gemeinden auf Rhodos und Thessaloniki weitgehend durch die Nationalsozialisten. Heute sprechen nur noch 25.000 Juden Ladino. Aber noch viele Wissenschaftler und Musiker interessieren sich für diese Sprache. Hat Ladino eine Zukunft?
Wenn die CD raus ist, absolut.
Die CD Coplas Sephardis, gesungen von Asaf Levitin, kostet 17,99 Euro. Am 22. März wird sie mit einem Konzert in der Liberalen Synagoge in der Fusestraße 6 in Hannover vorgestellt. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Joel Berger aus Stuttgart.
Die biblische Lektüre für diesen Schabbat vom Ende des 2. Mosebuches berichtet über den Abschluss der Bautätigkeit des Heiligtums in der Wüste. Damit war eine Etappe in der antiken Geschichte der Israeliten abgeschlossen. Nach der Befreiung aus der Sklaverei Ägyptens folgte die Offenbarung am Berge Sinai. Die Israeliten erhielten die 10 Gebote, die Tora. Dann bauten sie auf Intention des Lehrmeisters Moses durch die Opfermütigkeit des gesamten Volkes das erste Heiligtum ihres Glaubens. als die Arbeit vollendet war, hatte man über die vom Volk gespendeten Güter eine genaue Abrechnung erstellt. Eigentlich hat niemand von Moses verlangt, Rechenschaft abzulegen. Es konnte ihn auch keiner verdächtigen, dass er oder die von ihm eingesetzten Bauleiter und künstlerischen Designer Bezalel und Oholiab die eingesammelten Werte nicht richtig und sachgemäß verwendet hätten. Auch gab es damals keinen Rechnungshof, vor dem man sich hätte verantworten müssen. Also wozu das Ganze? Die Kommentatoren der Tora meinen, dass Moses bewusst ein Beispiel für alle Zeiten und für alle späteren Arbeiter und Amtsträger der jüdischen Gemeinschaft geben wollte. Sie sollten erkennen, dass man mit dem Vermögen der Gemeinschaft immer gründlich bis zum letzten Schekel abrechnen muss, und zwar ohne besondere Aufforderung. Ein Lehrbeispiel, das in den jüdischen Gemeinden immer sehr ernst genommen wurde. Dieser Grundsatz war und ist einer der Eckpfeiler der Demokratie der Gemeinden. Ohne Übertreibung kann man sagen, dass man hier ein frühzeitiges Zeichen der Idee der Volkssouveränität entdecken kann. Dieser Schabbat hat für uns noch eine andere Botschaft. Sie hängt mit dem jüdischen Festkalender zusammen. An diesem Schabbat verkündet man feierlich in den Synagogen die Ankunft des jüdischen Monats Nisan. In diesem Monat wird Pesach, das Fest zum Andenken an die Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei Ägyptens im Altertum, begangen. Nach der Weisung der Tora ist der Monat Nisan der erste in der Zählung der Monate. Der Grund liegt in der biblischen Geschichte. In diesem Monat führte der Herr Israel aus der Knechtschaft Ägyptens in die Freiheit.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Joel Berger aus Stuttgart.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.